SRF 3.
Ein schwarzer Tag für Wien. Nach dem Terroranschlag in der Innenstadt werden langsam Details über den Täter bekannt. Wir sagen gleich, was wir im Moment wissen. Dann eine SMS vom Militär. Die Armee sucht Freiwillige, die bei einem erneuten Corona-Einsatz in den Spitälern mit anpacken können. Und rekordhohe Waffenverkäufe und verbarrikadierte Schaufenster in den USA. Wir fragen, war die Stimmung vor der US-Präsidentschaftswahl je so aufgeheizt wie dieses Mal? Im Info3-Studio sind Dominik Rolli und Annik Wangler mit den Nachrichten. Im öffentlichen Verkehr in der Schweiz wird das Angebot reduziert.
Ab dem kommenden Wochenende werden die Wochenend-Nachtverbindungen eingestellt. Begründet wird dies mit der schweizweit geltenden Corona-Sperrstunde um 23 Uhr. Weiter in Betrieb sind die regulären Spätverbindungen. Bei den Nachtnetzen handelt es sich um ÖV-Angebote, die es in vielen Städten und Agglomerationen jeweils von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag gibt, zusätzlich zum ordentlichen Transportangebot. Angesichts der Corona-Krise müssten Kantone und der Bund in die gleiche Richtung gehen und nicht kleinlich sein. Das fordert der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands Fabio Regazzi in mehreren Zeitungsinterviews. Es sei jedoch nicht möglich, allen Unternehmen zu helfen. Man müsse diejenigen retten, die es verdienten. Wo soll die Schweiz ihren Atommüll lagern? Dazu macht die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, derzeit Tiefenbohrungen. Gemäss einer Mitteilung hält sie nun drei Gebiete für geeignet. Die Gebiete Jura Ost bei Bötzberg im Kanton Aargau, nördlich Lägern in den Kantonen Aargau und Zürich sowie das Gebiet Zürich Nordost in den Kantonen Zürich und Thurgau. Für welchen Standort die NAGRA das Gesuch für ein Tiefenlager eingibt, will sie nach eigenen Angaben im Jahr 2022 bekannt geben. In der Türkei haben Rettungskräfte mehr als 90 Stunden nach dem schweren Erdbeben ein Kind aus den Trümmern gerettet. Ein Rettungshelfer hatte die Stimme des Mädchens gehört und konnte durch eine Lücke mit ihm sprechen. Es konnte zuerst mit Wasser versorgt und später heil aus den Trümmern gezogen werden. Bereits gestern wurde ein dreijähriges Kind nach 65 Stunden gerettet. Das schwere Erdbeben in der Ägäis und Teile der Westtürkei forderte über 100 Menschenleben.
Mittag.
Mehrere Kantone haben den Bund um Hilfe gebeten. Sie benötigen Soldaten, die bei der zweiten Corona-Welle anpacken und unterstützen können. Jetzt zeigt sich, die Armee rüstet sich für einen weiteren Einsatz. Sie hat bereits erste Armeeangehörige aufgeboten. Gaudenz Wacker.
SMS von der Armee. Rund 5'000 Armeeangehörige erhielten letzte Woche eine Anfrage für einen freiwilligen Corona-Einsatz. Armeesprecher Daniel Reist bestätigt gegenüber Radio SRF:
In einem ersten Schritt haben wir alle Angehörigen des Spital- und Pflegedienste, Sanitätsbataillone, haben wir angeschrieben, ob sie allenfalls einen Freiwilligendienst leisten. Diese Aktion ist noch im Gang. Morgen werden erste rund 200 Leute einrücken.
Die Armeeangehörigen sollen Spitäler unterstützen, bei der Pflege von Patientinnen und Patienten und beim Transport, wenn Kantone ein entsprechendes Gesuch gestellt haben. Im Unterschied zur ersten Welle richtet die Armee den Fokus diesmal zuerst auf Freiwillige, die jetzt gerade gut eingesetzt werden können und nicht am Arbeitsplatz fehlen, etwa Studierende in einem Zwischenjahr. Armeesprecher Reist spricht von einem Einsatz auf Maß und sagt, oberstes Ziel sei
die Schonung der Wirtschaft soweit möglich. Es wird nicht bis zum Ende gehen können. Sie werden sicher wieder aufbieten müssen, andere Formationen. Aber wie gesagt, auf Maß, wir gehen dorthin, wo es uns braucht. Und wenn es uns nicht mehr braucht, dann können die Leute nach Hause.
Die Armee reagiert damit auch auf Kritik am Einsatz in der ersten Welle. Das Aufgebot im Frühling, die größte Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg, sei zu groß, zu ineffizient gewesen, hieß es mancherorts. Die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission, CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann, sagt daher, eine Lehre aus der ersten Welle sei,
dass man nicht einfach Leute aus der Armee aufbietet und sie dann warten lässt und irgendwo herumsitzen lässt, sondern die Kantone, die ja die Leute aufbieten, sind jetzt ganz besonders gefordert, aufzuzeigen, wo sie die Leute einsetzen und dass sie genügend Arbeit haben für diese Leute.
Glanzmann appelliert also an die Kantone, die Gesuche um Armeeunterstützung stellen. Das sei ohnehin klar, entgegnet die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, die GDK. Denn die Kantone müssten in ihren Gesuchen an den Bund gut begründen, weshalb sie Armeeunterstützung bräuchten, sagt GDK-Sprecher Tobias Bär.
Diese Begründung wird dann auch vom Bund überprüft. Es wird geschaut, ob die anderen Möglichkeiten, die es gibt, ausgeschöpft sind. Und deshalb ist gewährleistet, dass diese Soldaten dann wirklich gebraucht werden.
Über die ersten Gesuche der Kantone könnte der Bundesrat morgen schon entscheiden. Je nach Dauer des Einsatzes muss danach auch das Parlament den Einsatz noch gutheißen.
Info 3 Mittag.
Die Stimmung ist aufgeheizt, kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA. In verschiedenen Städten verbarrikadieren Ladenbesitzer ihre Schaufenster aus Angst vor Gewalt und Unruhen. Die Supermarktkette Walmart vermeldete Rekordwerte bei Waffen- und Munitionsverkäufen und das Gebiet ums Weiße Haus in Washington soll abgeriegelt werden. Gab es das schon mal? Das wollte ich vor der Sendung von Kasper Selg wissen. Der ehemalige Korrespondent von Radio SRF hat insgesamt 6-mal über die US-Präsidentschaftswahlen berichtet.
Nein, das gab es in dieser Form noch nicht. Es hat natürlich immer schon heftige Emotionen gegeben. Es gab beispielsweise die Auseinandersetzung Bush gegen Gore im Jahr 2000. Damals hat es fast 2 Monate gedauert, bis das Resultat des alles entscheidenden Staates Florida feststand. Damals gab es Manipulationsvorwürfe, es gab sehr heftige Emotionen. Aber auch damals haben wir nie den Gedanken an mögliche gewalttätige Auseinandersetzungen, an das Auftreten von Milizen, an Waffengewalt gedacht. Also das ist in dem Sinn schon völlig neu.
Und wie erklären Sie sich diese jetzige Situation?
Es hat natürlich zum Teil zu tun mit einem Präsidenten, der die Emotionen aufheizt. Es hat aber auch eine Vorgeschichte, muss man sehen. Also Wahlkämpfe werden in den USA seit Jahrzehnten schon vor allem von PR-Firmen und nicht nur von Politikern geführt. Und die inszenieren den Wahlkampf in der Regel als gegenseitiges Heruntermachen zweier Kandidaten in Tausenden von Werbespots. Und weniger als Meinungsstreit, sage ich jetzt mal, oder weniger als Meinungsstreit, der um Sachthemen geführt wird. Also Emotionen sind im Ergebnis einfach wirksamer als Argumente, davon geht man aus. Und das gibt natürlich einfach Emotionen, oder? Und hinzu kommt jetzt ein Präsident, der die Stimmung bewusst aufheizt mit seinen Auftritten, der es liebt, wenn die Menge gegen den anderen Kandidaten tobt.
Donald Trump, der bezweifelt ja auch immer wieder, dass es ein sauberes Resultat geben wird. Sind das berechtigte Zweifel?
Vermutlich ja, oder? Er versucht ja selber mit den verschiedensten Methoden Einfluss auf den Wahlprozess zu nehmen. Aber er hat auch in dem Sinne recht, dass die Ergebnisse eigentlich seit langem nicht sicher sauber sind. Man schaue als Beispiel Florida 2000, oder? Es gibt viele andere Beispiele. Das System ist eigentlich völlig überholt, oder? Denken Sie an die ganzen Vorwahlen, an die Wahlmännergeschichte, an die Conventions. Das ist alles zugeschnitten auf ein Land, in dem die Resultate noch hoch zu Pferde von Oregon in 3 Wochen nach Philadelphia getragen und dort in einer Convention diskutiert werden. Das ist alles renovationsbedürftig, sage ich mal. Und das Ganze fängt ja schon damit an, dass man in den USA keine Einwohnerkontrolle kennt. Also das macht es schon sehr, sehr schwierig, eine saubere Wahl zu organisieren. Also das ist alles gar nicht so einfach.
Sagt der langjährige SRF-Journalist Kasper Selg.
Info 3 Mittag.
Ja, und inzwischen sollte es auch klappen mit der Leitung nach Wien. Was wir bisher aus Frankreich oder Deutschland kannten, hat nun auch Österreich getroffen. Mindestens 4 Menschen sind beim Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Abend getötet worden. Weitere liegen in den Spitälern. Die Rede ist von mindestens 14 Verletzten. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte am Vormittag:
Mit allem, was Wien ist, was Österreich ist, woran wir glauben, wofür wir stehen, sagen wir hier und heute, Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz und in Liebe.
Soweit also Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Einiges ist im Moment noch unklar. Wir schalten jetzt zu SRF-Korrespondent Peter Balzli in Wien. Offenbar ist ja immer noch nicht klar, ob es noch weitere Täter oder Komplizen gibt, die noch auf der Flucht sind. Wo stehen die Ermittlungen im Moment?
Ja, die Polizei ermittelt natürlich noch mit großer Intensität. Es gab 2 weitere Festnahmen in St. Pölten. Die Behörden gehen jetzt von maximal 4 Tätern aus. Die Delikte passierten insgesamt an 6 Standorten mit Gewehren, Pistolen, Messern. Und es gab bisher, Sie haben es gesagt, 5 Todesopfer. Eines davon ist einer der Attentäter selber.
Was weiß man denn jetzt bis über diesen Täter, also über diesen schwer bewaffneten Mann, der noch am Abend von der Polizei erschossen wurde?
Das Innenministerium hat bekannt gegeben, dass der erschossene Attentäter 20 Jahre alt war. Er ist österreichischer und nordmazedonischer Doppelbürger und war einschlägig bekannt wegen terroristischer Vereinigung. Er war vorbestraft, er war polizeibekannter Sympathisant des Terrornetzwerks Islamischer Staat. Er war zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Am 5. Dezember wurde er dann vorzeitig bedingt entlassen. Er galt als sogenannter junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendschutzgesetzes, eine Milde der Justiz mit wortwörtlich mörderischen Folgen.
Ab heute sollten ja auch die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kraft treten. Da herrscht wahrscheinlich ohnehin schon eine spezielle Atmosphäre. Wie ist denn die Stimmung in der Stadt jetzt nach diesem Anschlag?
Ja, es ist wirklich gespenstig. Als ich heute Morgen auf den Stephansplatz kam im Zentrum von Wien, da sah ich vor allem Polizei. Auch in jeder U-Bahn-Station gibt es viele schwer bewaffnete Polizisten. Die Schulen wurden ausgesetzt, das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssten heute zu Hause bleiben. Die Stadt steht wirklich unter Schock. Wien wurde ja 10 Jahre lang zur Stadt mit der besten Lebensqualität der Welt gewählt. Und deshalb kam dieser Anschlag jetzt umso mehr als Schock. Und die Regierung hat erstmal eine 3-tägige Staatstrauer beschlossen.
Peter Balzli live aus Wien, aus technischen Gründen am Telefon. Wir entschuldigen uns für die etwas schlechte Tonqualität. Und vor dem Wetter jetzt noch der Blick auf die Börse, Annik Wangler.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.931 Punkten plus 1,4%. Der Euro wird zu 1,0713 gehandelt und der Dollar zu 91,59 Rappen. Die Börsendaten kommen wie immer von SIX. Das Wetter: am Nachmittag kommt Regen auf bei 11 Grad. Morgen ist es oft bewölkt und vor allem im Osten und Süden gibt es etwas Regen und Biese.
Das war Info 3. Yvonne Lambricke, Annik Wangler und Dominik Rolli wünschen einen angenehmen Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.